Table Today mit Michael Brücker und Helene Bubrowski.
Die Fakten hinter den Meldungen, den zweiten und vielleicht sogar den dritten Blick auf das, was wichtig ist und wichtig wird, bekommen Sie hier bei uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie beim täglichen Podcast von Table Briefings dabei sind. Und zusammen mit Ihnen reflektieren wir gleich mal über das, was wir hier, wir Journalistinnen und Journalisten, so eigentlich machen und warum das in diesem Land ziemlich bedeutsam, aber auch gerade sehr umstritten ist. Denn die Deutschen und die Medien, das ist eine Vertrauenskrise. Darüber reden wir und das mache ich passenderweise natürlich mit Helene Bubrowski, denn sie ist gerade bei den Medientagen in Leipzig. Hallo Helene, ich sehe, du bist in irgendeinem Bunker oder was sehe ich da auf diesem Videobild?
Die Medientage haben ein eigenes Podcast-Studio hier eingerichtet in der Leipziger alten Baumwollspinnerei und haben mir netterweise das für einen kurzen Moment zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle.
Du klingst, als wärst du nebenan. Das gefällt mir. Bei uns am runden Tisch nachher im Podcast-Studio ist zu Gast Moritz Fischer. Gerade hat der Historiker promoviert. Seine Arbeit wird im Herbst publiziert. Sein Forschungsprojekt sind die Republikaner. Und da gibt es erstaunliche Parallelen zum Aufstieg der AfD. Darüber will ich mit ihm reden.
Das durchzieht im Grunde die Geschichte aller rechter Parteien in der Bundesrepublik. Die Frage, ob sie sich systemkonform oder systemoppositionell geben will.
Und zu guter Letzt wird es in diesem Podcast noch um die Gen Z gehen. Sie sind fauler als alle Generationen vor ihnen und sie werden nie so gut situiert sein wie die Millennials oder gar die Babyboomer. Glauben Sie? Alles Quatsch. Das zeigen nämlich jetzt objektive Zahlen. Mein Name ist Michael Brücker. Heute ist Freitag, der 19. April. Schön, dass Sie dabei sind.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Helene, wir sprechen jetzt über Vertrauen. Vertrauen, das immer weiter zurückgeht, gerade in uns, in unsere Zunft, den Journalismus. Jeder vierte Deutsche ab 18 sagt inzwischen, dass die Themen, die für sie oder ihn relevant sind, überhaupt nicht bei uns in den Medien stattfinden. 25% der Menschen erreichen wir Medien also überhaupt nicht, so eine aktuelle Studie. Mit den Themen und Meinungen, die stattfinden, können sie sich nicht identifizieren, so die Befragten. Sie fühlen sich schlichtweg nicht mehr repräsentiert. Das sind natürlich besorgniserregende Zahlen aus einer Langzeitstudie der Gutenberg-Uni in Mainz. Die läuft seit 2015 und diese Erkenntnisse sind jetzt gerade veröffentlicht worden. Helene, du bist bei den Medientagen in Leipzig. Woran liegt es aus deiner Sicht?
Ja, Michael, die Studie wurde ja hier in Leipzig vorgestellt und das Who is Who des deutschen Journalismus ist hier versammelt, auch der Medienpolitik. Und dieses Thema wird natürlich diskutiert. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat ein Grußwort geschickt und auch da das Thema Vertrauen in die Medien adressiert. Der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke ist hier und andere aus der Branche. Und es geht natürlich hier um die Zukunft der Medien. Auch unser Thema, nämlich das Thema der Briefings, spielte hier eine große Rolle. Aber nicht zuletzt die Frage, was können wir eigentlich dagegen tun, dass immer mehr Menschen glauben, wir verbreiten Lügen. Also Hashtag Lügenpresse.
Also lass uns mit Selbstkritik beginnen, liebe Helene. Das können wir beide ja. Was machen wir denn falsch? Oder andersrum, was können wir tun, damit das Vertrauen wieder gestärkt wird?
Ja, mir fallen da zwei Punkte ein. Der eine ist ein Rat, den Thomas de Maizière, der ehemalige Innenminister, immer wieder Berliner Journalisten gegeben hat. Und der lautete, können Sie bitte einmal pro Woche oder mindestens einmal im Monat den Berliner S-Bahn-Ring verlassen? Denn Deutschland ist nicht das, was innerhalb des S-Bahn-Rings liegt, sondern außerhalb des S-Bahn-Rings. Also es gibt eine Wahrheit jenseits von Berlin-Mitte. Und die zu ergründen, ist, glaube ich, wichtiger journalistischer Auftrag. Und das andere ist das Thema Fehlerkultur. Also auch mal kritisch auf das eigene Wirken gucken. Da musste ich diese Woche leider auch einen Fehler korrigieren, der sehr ärgerlich ist. Aber ich glaube, dass es möglicherweise auch zur Vertrauensbildung beiträgt, wenn man auch mal sagt, ja, wir Journalisten sind auch Menschen, uns passieren Fehler, die muss man berichtigen. Wer das versucht zu vertuschen, der darf sich nicht wundern, wenn Menschen das Vertrauen verlieren.
Ja, lass uns über Fehler reden. Erstens hast du den Fehler nicht gemacht, sondern wir beide. Punkt eins. Zweitens, ich erinnere mich leider auch an einen sehr großen Fehler von mir, wo ich mal wieder ein bisschen zu schnell mit meiner Hand auf dem Handy war und meinte, den neuen Bundesverteidigungsminister raustwittern zu müssen, der aus nach meiner sehr guten Quellenlage damals doch nur an diesem Tag Jens Spahn sein konnte. Und dann wurde es doch Annegret Kramp-Karrenbauer und mein Tweet war schon raus. Also manchmal sind wir vielleicht zu schnell, manchmal sind wir vielleicht auch zu... ja, wie sagt man, zu hungrig nach der guten News. Und vielleicht hilft da die große, einzige aller Erklärungen, die ich dafür habe, warum wir manchmal leider im Verschiss sind. Mehr Handwerk, weniger Haltung. Ich glaube, das ist es, was uns am meisten umtreiben sollte. Einfach mal in Ruhe unser Handwerk machen und nicht in jedem Tweet, in jedem Artikel versuchen, Menschen zu belehren oder sonst wie irgendwie mit unseren eigenen Ideen und Meinungen zu behelligen. Ich glaube, dann sind wir schon auf einem guten Weg.
Ja, also das sind ja zwei Dinge. Das eine ist das Rattenrennen um Nachrichten, wo man im Berliner Betrieb ein bisschen vielleicht mitmachen muss, aber alles in Grenzen. Also das ist die Lehre für uns, Michael, in dieser Woche. Lieber nichts schreiben, als was Falsches schreiben. Lieber Zweiter oder Dritter sein, als der Erste mit einer falschen Nachricht sein. Und der andere Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Belehrende, auch das durchaus Besserwisserische, das viele Journalisten an sich haben, zu meinen, sie seien die besseren Unternehmenslenker oder möglicherweise sogar die besseren Kanzler, die besseren Minister. Alles, was da getan werde, sei kompletter Schrott. Und man maßt sich an, es alles besser zu wissen. Das geht mir komplett gegen den Strich. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch drauf schaut, was die treiben und auf Widersprüche hinweist. Aber ich glaube, mit dieser Selbstüberhöhung sollten wir einfach aufhören, denn am Ende nimmt uns das ja niemand ab. Ich bin ganz froh, Michael, dass du nicht im Kanzleramt sitzt.
Helene, das Erste, was du gesagt hast mit dem Rausgehen aus dem S-Bahn-Ring, das will ich dann doch nochmal einmal eben auch als wirklich wichtigstes handwerkliches Element bringen. Ich erinnere mich so oft an diesen Satz von Sigmar Gabel. Es war eine sensationelle Rede von Sigmar Gabel 2003 auf dem SPD-Bundesparteitag und ich erinnere mich immer an diesen Satz, wo er auch seinen Politikerkolleginnen und Kollegen sagte, wir müssen raus ins Leben, da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Und dieses Berliner Bubble-Problem ist auf jeden Fall eins, deswegen müssen wir raus, wir müssen auch in diese Stammtische und in diese Gruppen und aufs Land hinaus und den Leuten zuhören. Und man hört dort da ehrlicherweise doch teilweise schon ganz andere Dinge, als die, die wir so zu den wichtigsten Themen machen. Naja, und zur Haltung hast du alles gesagt. Ich meine, die Leitplanken für unseren Journalismus ist die Demokratie, die Menschenrechte, die Freiheitsrechte, die stehen im Grundgesetz. Aber deswegen muss ich nicht bei jedem Artikel, nach jedem Komma nochmal versuchen, auch meine in der Sozialisierung erlernte politische Sichtweisen oder Richtungen irgendwie noch unterzubringen. Mir reicht da eigentlich die Leitplanke Grundgesetz.
Hier gilt der berühmte alte Satz von Hans-Georg Gadamer, dass ein Gespräch voraussetzt, dass der andere auch Recht haben könnte. Und das übertragen auf den Journalismus bedeutet auch, dass journalistische Debatte, ein journalistischer Beitrag immer nur ein Standpunkt ist in einer Debatte, ein möglicher Standpunkt. Und es eben im Konzert der Meinungen auch andere ihre Berechtigung haben und auch möglicherweise Recht haben könnten.
Ja, und wir versuchen das hier bei Table Briefings natürlich durchzuhalten und nicht, dass Sie uns falsch verstehen. Natürlich haben wir auch unsere Meinungen und manchmal dürfen Sie auch in Talkshows übrigens, wenn wir eingeladen werden, ja auch so genauso abgefragt werden. Aber ich finde, in journalistischen Produkten müssen wir eben darauf achten, dass wir differenziert, dass wir alle Argumente zu Wort kommen lassen und dass wir vielleicht dann sogar mal, wenn es uns auch richtig gegen den Strich geht, schreiben, wo Donald Trump Recht haben könnte. Denn selbst das kann sogar sein und dieses Gedankenmodell sei erlaubt. Am Ende bin ich immer wieder bei Armin Wolf, der gesagt hat, Journalismus ist der Versuch, der Wahrheit so nah wie nur irgendwie möglich zu kommen. Wir haben sie nicht gepachtet, wir kennen auch nicht die vollständige, aber wir haben handwerkliche Methoden, um ihr nahe zu kommen. Mehr ist es doch eigentlich gar nicht, oder?
Genau, und am Ende muss man ja auch nicht mit jeder Meinung übereinstimmen. Ich finde ja, die interessantesten Texte sind eigentlich die, wo nicht die eigene Meinung bestätigt wird, sondern wo die eigene Meinung herausgefordert wird. Das kommt auch manchmal zu kurz, dass man, das ist dann das Stichwort Echokammern, nur noch das liest und hören will, was einen selbst bestätigt. Und da sind wir wieder beim S-Bahn-Ring, also raus in die Welt. Das ist wichtigste journalistische Pflicht. Ich habe es jetzt heute nur bis Leipzig geschafft, aber immerhin, das liegt auch außerhalb von Berlin.
Helene, ich bin trotzdem der Meinung, dass du sehr schnell wieder zurückkommen solltest. Ich freue mich, wenn du wieder im Podcast-Studio bist. Vielen Dank für deinen Gastauftritt aus Leipzig. Schnell wieder rein in den S-Bahn-Ring und bis Montag.
Nein, ich will noch viel, viel länger durchs Land fahren, Michael, und mit spannenden Erfahrungen zurückkommen. Mal sehen.
Der Thüringer Landeschef der AfD, Björn Höcke sein Name, steht derzeit ja wegen möglicher volksverhetzender Aussagen vor Gericht. Der Europaspitzenkandidat der AfD wird verdächtigt, Geld aus russischen Quellen angenommen zu haben, und er wird sogar vom FBI vernommen. Bei der AfD in Niedersachsen durchsucht die Polizei gerade Räumlichkeiten wegen mutmaßlicher schwarzer Parteikassen und so weiter und so weiter. Und trotzdem schmiert die AfD in Umfragen kaum ab. Ihr Aufstieg verläuft seit Jahren langsam, aber doch stetig. Rechtsextreme Parteien in Deutschland, das ist leider, muss man sagen, ein sehr großes Thema wieder geworden. Aber es ist auch kein neues Thema, denn sie fanden schon immer Zuspruch und Beliebtheit, mal mehr, mal weniger. Der Aufstieg der Rechten, der ist eben kein neues Phänomen, und deswegen dachten wir, wir schauen mal in die Geschichte, um vielleicht Rezepte zu bekommen, wie man heute damit umgehen sollte. Einen gibt es, Moritz Fischer heißt er. Historiker an der RWTH in Aachen, der gerade genau das erforscht, nämlich ob es Parallelen gibt zwischen dem Aufstieg der Republikaner damals, der Schönhuber-Partei, und der AfD heute. Guten Tag, Herr Dr. Fischer.
Ja, danke für die Einladung.
1983 gründeten sich die Republikaner. Helmut Kohl hatte gerade die CDU leicht liberalisiert. Gibt es überhaupt Parallelen zur Entstehung oder zur Stärke der AfD heute?
Also ich würde sagen, wenn man sich die Gründung der Republikaner ansieht, so ging dem Ganzen eine längere Vorgeschichte voraus. Also da spielt dann die Debatte um die sogenannte geistig-moralische Wende eine Rolle, aber auch so Themen der CSU wie der sogenannte Milliardenkredit von Franz Strauß. Man kann also sagen, es gab Unruhe im konservativen Lager, das dann mit zur Gründung der Republikaner geführt hat. Deswegen wurden die Republikaner immer auch gerne als Rechtsabspaltung der CSU gesehen, waren es ja unter anderem zwei Bundestagsabgeordnete der CSU, die Republikaner mitgegründet haben.
Ja, vor allem bekannt wurde ja dann der ehemalige bayerische Rundfunkredakteur Franz Schönhuber als späterer Parteichef. Und wenn ich richtig weiß, haben sie damals einen Deutschlandrat erstmal gegründet, was mich doch wieder in eine Parallele zur AfD bringt. Wenn das Ziel war ja damals zu sagen, wir müssen unsere Historie aufarbeiten und die entkriminalisieren. Also genau das, was ja auch ein Herr Gauland mal mit dem berühmten Vogelschiss-Zitat gesagt hat. Also wir dürfen nicht alles auf die Nazizeit reduzieren und mit dieser Bürde rumlaufen. War das eine ähnliche Motivlage?
Genau, das ist, wenn man so will, die zweite Strömung, die bei den Republikanern noch hinzukommt. Der Versuch, eine neue rechte Partei nach der gescheiterten Bundestagswahl 1969, bei der die NPD nicht in den Bundestag einziehen konnte, zu schaffen. Und Franz Schönhuber hat eben mit Unterstützung zahlreicher neurechter, völkisch-nationalistischer Akteure versucht, die Republikaner dann gezielt in eine rechte, rechtsextreme Partei umzuwandeln. Und da hat dann tatsächlich bei der Parteigründung eine ganz wichtige Rolle die sogenannte Vergangenheitspolitik gespielt. Wenngleich man dazu sagen muss, das Vokabular, das Schönhuber damals hergenommen hat, das war doch nochmal deutlich heftiger als das, das heute die AfD verwendet.
Aber sie versucht auch, würde ich sagen, die AfD heute, sich bürgerlicher zu geben, seriöser zu geben und demokratiefreundlicher, als sie vielleicht im Kern durch ihre Funktionäre waren. Das war bei Schönhuber doch ähnlich.
Genau, also Schönhuber hat ja auch versucht, sich als Biedermann zu geben, als jemand, der aus dem bürgerlichen Lager kommt. Das ist aber eben immer nur die eine Seite, die er zur Schau gestellt hat. Auf der anderen Seite, wenn er vor allem mit dem, wie sie sich selbst nannte, mit der nationalen Opposition, mit diesem Milieu gesprochen hat, dann kamen auch ganz andere Äußerungen. Und man muss dazu sagen, Schönhuber hat sich auch immer weiter radikalisiert und ist dann beispielsweise auch vehement immer wieder auf den Zentralrat der Juden in Deutschland losgegangen. Und das ist so etwas, was man heute zumindest im Tonfall nicht so stark bei der AfD hat. Und bei der Gründung der AfD muss man natürlich hinzusagen, dass sie in erster Linie als nationalliberale Partei gegründet worden ist. Dann allerdings sich die weitere Entwicklung ein wenig schon mit der Republikaner ähnelt.
Die Republikaner hatten spektakuläre Erfolge. 1989 in Berlin 7,5%, 92 in Baden-Württemberg 10,9%. Dann begann so ein bisschen der Niedergang. Wo machen Sie ihn fest? Also was führte letztlich zum Niedergang der Republikaner?
Ich glaube, das sind mehrere Gründe, die da zusammenspielen. Also Sie hatten zuerst erwähnt den Wahlerfolg in Berlin, der tatsächlich so ein Schockmoment Glücklicherweise kam dann die Wiedervereinigung und das hat den Republikanern tatsächlich erstmals richtig den Wind aus den Segeln genommen, denn die Republikaner sind eben als nationalistische Partei vor allem auch dafür eingetreten, dass Deutschland eine Wiedervereinigung erlebt. Die sollte ganz anders aussehen als die, wie sie dann Helmut Kohl umgesetzt hat. Aber das war so ein Kern der Programmatik der Republikaner. Und das entzieht ihnen dann erstmal 1990 den Boden, auch aufmerksamkeitsökonomisch. Und das Ganze kommt dann, die Republikaner kommen dann so Anfang der 90er Jahre mit der schwelenden Asyldebatte zurück, schaffen den Einzug in den baden-württembergischen Landtag. Und dann kommen so mehrere Faktoren zusammen, die eigentlich dafür sorgen, dass die Republikaner nach dem Wahlerfolg dort dem Untergang endgültig geweiht sind. Das ist zum einen, dass die Republikaner sich immer weiter radikalisieren.
Warum ist das eigentlich so? Das erleben wir ja bei der AfD auch.
Letztlich geht es um die Frage, will man eine systemkonforme Partei sein oder will man eine Partei sein, die gegen das System kämpft? Und da gab es immer wieder Streitigkeiten mit den Republikanern. 1990 gibt es dann eine Parteiaufspaltung. 1994 muss Schönhuber deswegen zurücktreten. Das durchzieht im Grunde die Geschichte aller rechter Parteien in der Bundesrepublik. Die Frage, ob sie sich systemkonform oder systemoppositionell geben will.
Da würde man doch als Nichtwissenschaftler sofort antworten und sagen, naja, wenn eine Partei sich als System Gegner und systemwidrig sozusagen verhält, dann muss das System umso besser funktionieren, um diese Partei klein zu halten. Also eine positive, konstruktive, zukunftsorientierte Ampelerzählung oder Ampelpolitik würde die AfD klein machen?
Das ist natürlich eine tagesaktuelle Frage, aber ich würde schon sagen, es braucht eine andere Antwort als nur das Mantra, ja, dass man gegen die AfD ist und ich sage jetzt mal, wie bei der SPD, sich nur als Bollwerk gegen die AfD zu verstehen. Ich glaube, jede demokratische Partei würde sich als solches Bollwerk verstehen. Es braucht auch eine andere Kommunikation der Politik. Bei den Republikanern hat sich eben gezeigt, ja, man kann auch mit Politik rechte, rechtsextreme Parteien dezimieren, wenngleich natürlich mittlerweile, das muss man sagen, die AfD eine ganz andere Position einnimmt als die Republikaner Anfang der 1990er Jahre. Die Republikaner saßen dann noch im Europaparlament, sind 1994 dann rausgeflogen und so etwas, auf das immer wieder rekurriert wird, ist eben der Asylkompromiss, wo man eben tatsächlich fragen kann, welche Rolle spielt er dabei und hat er die Republikaner tatsächlich dann den letzten Todesstoß versetzt? Ich würde sagen ja, wobei man die Folgen natürlich auch im Blick behalten muss.
Ist der Kern jeder rechten Partei in Deutschland ein völkisch-nationaler Anti-Zuwanderer-Kompass?
Das würde ich ganz allgemein gar nicht so sehen. Wenn man sich die Geschichte der NPD ansieht, in den 60er Jahren beispielsweise, oder dann auch den Rechtsterrorismus in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, da merkt man, dass die Ausländer in Anführungszeichen anfangs gar nicht so wirklich das Hauptthema waren. Wichtiger für diese Partei in den 60er Jahren oder auch für rechtsterroristische Akteure in den 70er Jahren war das Feindbild des Judentums, der Antisemitismus, waren Gedenkstätten, waren politische Gegner, seien sie Sozialdemokraten oder Kommunisten, seien es Homosexuelle. Das waren eigentlich die alten Feindbilder noch, die man in starker Kontinuität zum Nationalsozialismus auch konstruiert hat. In den 80er Jahren beginnt sich das stark zu wandeln und da erleben wir dann tatsächlich, dass sich diese Konstellation herausbildet, die uns heute immer noch beschäftigt, nämlich die Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Soll Deutschland ein Einwanderungsland sein? Wie geht man mit Migration um und wie positioniert man sich dazu? Und die radikal rechten Parteien finden da eben eine ganz eindeutige Antwort. Die Republikaner entdecken die Ausländerpolitik 1984 für sich und versuchen dann, weil sie merken, das ist emotional auch als Wahlkampfthema fruchtbar, daraufhin entwickeln sie neue Konzepte, wie man denn eine rigide Ausländerpolitik umsetzen könne und schaffen damit dann auch den Sprung viel stärker in die Öffentlichkeit hinein.
Wäre das heute noch ein vielleicht mögliches Rezept, einen nationalen Migrationskonsens zwischen Regierung und Opposition in der Mitte der demokratischen Parteien?
Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich sehe ihn aber im Moment ehrlich gesagt nicht kommen. Man merkt zwar schon, dass sich sehr viel tut. Also wenn man sich ansieht, welche Sprünge die Grünen gemacht haben, also zumindest Teile der Grünen von alten Positionen hinweg, weg. Aber meines Erachtens im Moment erstens nicht durchsetzbar und zweitens muss man natürlich auch sagen, dass sich die Migration seit den 1990er Jahren auch nochmal ganz stark gewandelt hat. Anfang der 90er Jahre waren sehr viele Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien. Die heutige Situation ist natürlich nochmal eine vollkommen andere und auch viel komplexere, die man mit, ich sage mal, nationalen Gesetzgebungsverfahren gar nicht mehr lösen kann.
Letzte Frage, Herr Fischer. Die Abspaltungsprozesse im konservativen Lager, die hat man ja gesehen bei den Republikanern, aber jetzt natürlich auch bei der AfD, die sich aus Teilen der rechtskonservativen, auch CDU, CSU-Milieus rekrutiert. Kann man die noch rückgängig machen oder gibt es gar keinen Weg zurück der CDU, CSU in 40-45%?
Also ich glaube, komplett rückgängig machen lässt sich das nicht mehr. Also bei den Republikanern hat sich schon gezeigt, dass es möglich ist, Menschen zurückzugewinnen. Die Ausgangslage war ja durchaus ähnlich. Man erlebt nach dem Wechsel der CDU-CSU von der Opposition in die Regierung 1982-83, dass sich eben viele Wähler dieser Parteien nicht mehr repräsentiert sehen. Das etwas Ähnliches erlebt man dann unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel, die eben sehr stark meines Erachtens Politik entideologisiert hat. Und diese Menschen, die dadurch verloren gegangen sind, haben sich vor allem jetzt immer stärker radikalisiert und ideologisiert. Und da, glaube ich, hängt es ganz stark davon ab, wie weit diese Ideologisierung fortgeschritten ist. Alleine durch eine veränderte Migrationspolitik wird man viele Menschen, die jetzt vor allem in Ostdeutschland die AfD wählen oder für sie politisch aktiv sind, nicht mehr zu den Unionsparteien zurückholen können.
Und eine Halbierung der AfD, wie es CDU-Chef Friedrich Merz einst wollte, halten Sie für einen Irrglauben?
Kurzfristig auf alle Fälle, ja. Also mittel- und langfristig ist das immer eine andere Frage. Auch bei den Republikanern hat sich 1989 keiner vorstellen können, dass sie dann doch so schnell wieder Geschichte sein würden. Die Geschichte zeigt dann eben doch, dass es unerwartete Ereignisse gibt, die Parteien auch wieder in die Versenkung verschwinden lassen. Und so etwas war eben die Wiedervereinigung. Wer weiß, was in den nächsten Jahren alles noch kommen wird, dass die Politik der AfD Geschichte werden lässt.
Geschichte wiederholt sich vielleicht dann doch zumindest ein bisschen. Das war Moritz Fischer, Historiker an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen. Schönen Gruß in den Westen und vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. Grüße nach Berlin.
Und jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zu den Kolleginnen und Kollegen in den Medien und damit eigentlich auch an uns selbst, aber diesmal an ein Medium, das seit Jahrzehnten sehr guten Journalismus macht, The Economist. Wo man sich mal die Mühe gemacht hat, die Generation Z oder Gen Z mal auf die Vorurteile abzuklopfen. Sie wissen schon, Gen Z, das sind die zwischen 1997 und 2012 Geborenen. Mit drei Vorurteilen, die man in dieser Debatte immer wieder hört, räumen die Autoren des Artikels auf. Der Gen Z geht's finanziell viel schlechter als den Boomern, der Generation X oder den Millennials. Also als den Generationen vor ihnen. Das ist falsch. Der typische 25-Jährige heute verfügt in den USA über ein jährliches Haushaltseinkommen von über $40.000 und liegt damit mehr als 50% über dem, was die Babyboomer im gleichen Alter zur Verfügung hatten. Ähnlich sieht es übrigens in Europa aus, wo die Gen Z in Frankreich zum Beispiel 92% des Durchschnittseinkommens verdient. In Kroatien oder Slowenien sind es sogar 100%. Zweites Vorurteil, die Gen Z hat überhaupt keinen Bock auf Arbeit. Auch das stimmt so nicht. Die Zahlen zeigen, die Gen Z hat ein sehr pragmatisches Verhältnis zur Arbeit. Die Zahl der Studierenden in den Geisteswissenschaften geht zurück. Viele Gen Zler entscheiden sich für Fächer wie Ingenieurwissenschaften oder Wirtschaft. Genau die Bereiche also, in denen händeringend Menschen gesucht werden. Und genau dafür hat diese Generation offenbar ein feines Gespür. Sie weiß, die Arbeitgeber müssen sich strecken, nicht sie. Als ich in den Arbeitsmarkt ging, da habe ich nach einem Bewerbungsgespräch immer vom Arbeitgeber gehört, rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen. Heute sagt das der Bewerber zum Arbeitgeber. Drittes Klischee, die Gen Z ist verwöhnt. Auch das ist falsch. Boomer, aber auch Millennials müssen anfangen, die Generation zu verstehen. Im Westen sind rund 250 Millionen Menschen zwischen 1997 und 2012 geboren. Rund die Hälfte von ihnen arbeitet inzwischen in festen Jobs. Demnächst werden in einem durchschnittlichen US-Unternehmen also mehr Menschen der Generation Z arbeiten als Boomer. diese Generation, sie wird einflussreicher und wohlhabender. Und wer jetzt nicht endlich anfängt, mit ihr über die Klischees und Vorurteile hinaus sich wirklich zu beschäftigen, der wird wirklich bald zum sprichwörtlichen alten Eisen gehören. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Freitag, ein noch besseres Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin lesen wir gerne Ihre E-Mails mit Kritik, Anregungen und Feedback. podcast@table.media ist unsere Adresse. Vergessen Sie bitte nicht, uns zu abonnieren, uns weiterzuempfehlen. Bis dahin, Ihr Michael Bröker.